Offenbarung Kapitel 12 und ich lese die Verse 1 bis 5 noch einmal. Ja? Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Hörner, Häupter, entschuldigt, und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Soweit der Text. Ein Bibellehrer hat gesagt, dass das Buch der Offenbarung das zeichenreichste Buch ist der ganzen Heiligen Schrift. Also die meisten Zeichen, die wir finden in der Heiligen Schrift, finden wir in dem Buch der Offenbarung. Und dann sagt er, das zeichenreichste Kapitel der Offenbarung ist Kapitel 12. Und in diesem Kapitel befinden wir uns. Und es ist nicht von ungefähr, dass es sehr, sehr vielen Christen wirklich Kopfschmerzen bereitet, über diese Dinge nachzudenken, die uns gezeigt werden. So, heute wollen wir uns daran wagen, sagt man das im Deutschen, daran wagen? Sagt man, daran wagen?
Ja, ja.
Diese Zeichen auszulegen. Und wir werden sehen, es ist eigentlich nicht allzu schwer, diese Zeichen zu interpretieren, wenn man die Bibel dazu als Hilfe nimmt und nicht sein eigenes Verständnis und Vorstellungsvermögen. Aber eine Frage sollten wir haben angesichts dessen, was wir hier in Kapitel 12 lesen. Eine der vielen Fragen, aber diese eine Frage möchte ich mit uns ansprechen, weil die direkten Bezug hat zu dem, was wir gleich ansprechen werden in der Auslegung. Warum ist es genau hier in Kapitel 12, dass Gott diese Dinge zeichenhaft aufschreiben lässt durch den Apostel Johannes? Das ist die Frage, die wir heute stellen und beantworten möchten. Und bei der Beantwortung dieser Frage erinnere ich uns an das, was wir in Kapitel 11 gemeinsam gelesen haben und überlegt haben. In diesem Kapitel 11 wird uns von dem Überreichen der Herrschaft an Jesus Christus gesagt. Ja, wir lesen davon. So, die Übergabe der Herrschaft dieser Welt. Davon lesen wir besonders in Vers 15. So, der Anbruch oder das Anbrechen des Reiches Gottes unter der Regentschaft des Königs, des Messias Jesus Christus, wird in Kapitel 11, Vers 15, Vers 15 angesprochen. Und das Ganze wird uns als eine absolute Gewissheit erklärt. Ja? So, das Reich Gottes auf Erden unter der Regentschaft des Messias Jesus Christus ist also nicht ein Traum von, ich sag mal, fundamentalen Christen, ja, oder konservativen Christen, die die Bibel wortwörtlich auslegen, sondern eine Realität, die feststeht und die schon im Alten und natürlich auch im Neuen Testament immer wieder bezeugt und unterstrichen wird. So wird das sein. Jesus als König der Könige, Herr aller Herren, wird kommen und die Herrschaft wird ihm übergeben. Er wird die Herrschaft an sich nehmen und er wird auf dieser Erde regieren von Jerusalem aus. Das ist das klare Zeugnis der Heiligen Schrift. So, wenn wir als gläubige Menschen, die der Bibel vertrauen, in denen der Heilige Geist wohnt, wenn wir diese Realität wissen, dass der Messias kommt, um sein Reich aufzubauen auf dieser Erde, was denken wir, wer darüber auch Bescheid weiß. Die Ungläubigen, das interessiert ihn nicht oder nicht allzu viel, aber wer weiß darüber Bescheid? Der Feind Gottes, der weiß darüber Bescheid. Und ihm passt es überhaupt nicht, dass Gott so etwas tun wird. So der Feind Gottes, Satan, er will auf gar keinen Fall, dass Jesus Christus als Gott seine Regentschaft hier auf der Erde praktisch in seinem Wirkungsfeld. Die Erde ist, im Englischen würde man sagen, his backyard. Wie sagt man das im Deutschen, his backyard? Das ist seine Domäne. Und das Wort sagt uns, das wird ihm weggenommen. Und Jesus Christus wird die Regentschaft übernehmen. Und das gefällt Satan nicht. Und Satan weiß ganz genau um das tausendjährige Reich. Er ist ein sehr guter Student der biblischen Prophetie. Und warum ist er ein guter Student der biblischen Prophetie? Und das ist der Clou, der uns darauf hinweist, Satan ist nicht allwissend. Nur Gott ist allwissend. Satan weiß nicht alles. Und deshalb beschäftigt er sich sehr mit der biblischen Prophetie. Und er weiß ganz genau aufgrund dessen, dass er die biblische Prophetie kennt, was auf ihn zukommt. Und das sind nicht gute Dinge, die auf ihn zukommen. Wir wissen das. Ja? Im tausendjährigen Reich, was wird mit Satan passieren? Er wird gebunden. Zunächst einmal gebunden, dann nochmal freigelassen und dann gerichtet und in den Feuersee geworfen. So, in Kapitel 12 wird dem Leser nun von Gott selbst aufgezeigt, dass dieser Sieg des Messias, Jesus Christus, dem Feind Gottes ganz und gar nicht gefällt. Und nicht nur das. Es wird dem Leser gezeigt, was der Feind Gottes oder Satan alles angestellt hat, immer noch anstellt und anstellen wird, damit dieser Plan Gottes vereitelt wird. So, und darum geht es auch genau in Kapitel 12. Hier werden uns zwei Strategien des Feindes Gottes aufgezeigt, über die wir nicht im Unklaren sind, wie der Apostel Paulus das schreibt. So, lasst uns gemeinsam nun die drei himmlische Zeichen interpretieren, die uns hier gegeben werden in Vers 1 bis 5. Ich werde nicht alles ansprechen können heute Morgen, aber nach und nach in unseren nachfolgenden Betrachtungen werden wir diese Dinge mit Sicherheit ansprechen. Das erste Zeichen, das unser Text uns weitergibt, ist die schwangere Frau, ja, die mit der Sonne bekleidet ist und die den Mond unter ihren Füßen hat und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen trägt. Das zweite Zeichen ist ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe hat und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und von diesem Drachen wird gesagt, dass er den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich zog und sie auf die Erde warf. Und das ist für uns schon ein Hinweis. Ah, wir wissen genau, von wem hier die Rede ist, mit Sicherheit. Und lass mich dazu sagen, die Sterne im Zusammenhang mit der Frau, die hier erwähnt wird, und dann auch die Sterne im Zusammenhang mit dem feuerroten Drachen, müssen wir auch symbolhaft verstehen und nicht wortwörtlich, sondern symbolhaft. So, von diesem Drachen wird gesagt in unserem Text, dass er nur darauf gewartet hat, dass diese schwangere Frau ihren Sohn zur Welt bringt, um den Sohn vernichten zu können. Das dritte Zeichen in unserem Text, auch wenn das Wort Zeichen hier nicht gebraucht wird, im Zusammenhang des Sohnes, oder wie steht das hier im Zusammenhang, einen Knaben, das Wort Zeichen wird nicht gebraucht, aber es ist ein Zeichen, ja, und uns wird gesagt, dass dieser Sohn geboren wurde, dessen Bestimmung es ist, alle Heidenvölker mit eisernem Stab zu weiden, und seinerzeit wurde er auch zu Gott und seinem Thron entrückt. Sehr interessantes Wort, das hier gebraucht wird, das ich nachher ganz kurz ansprechen möchte. Grundsätzlich, so wir schauen uns, vergegenwärtigen uns diese Zeichen, grundsätzlich gibt es zwei wichtige Regeln, wie wir die Symbole in der Heiligen Schrift auslegen müssen oder dürfen. Erstens, wir schauen in den nahen Kontext, ja, ob uns dieses Zeichen erklärt wird. Wenn es in dem nahen Kontext nicht erklärt wird, müssen wir in den weiteren Kontext gehen. Das heißt, wir müssen schauen, was das ganze Buch darüber sagt, ob diese Zeichen noch einmal erwähnt werden, wie sie erklärt werden. Wenn das Buch es selber nicht tut, wie die Offenbarung, dann gehen wir zu der Heiligen Schrift und wir schauen in der Heiligen Schrift nach. Ja, wir schauen in den weiteren Kontext, was uns oder wie uns diese Zeichen erklärt werden. So, und lasst mich noch einmal erwähnen, die Auslegung der biblischen Zeichen ist eine Angelegenheit der Heiligen Schrift, der Bibel und nicht unseres Vorstellungsvermögens. Ja? Manche kommen an und haben die interessantesten Ideen, wer die Frau ist. Ja, und dann versuchen sie das irgendwie hinzubiegen. Wir müssen in die Heilige Schrift schauen, in die Bibel, die uns ganz klar erklärt, wer mit diesen Zeichen gemeint ist. So, was finden wir in dem nahen Zusammenhang darüber, wer der Sohn ist, der alle Heiden mit dem eisernen Stabe regieren wird? Und lasst uns mit dem einfacheren Zeichen anfangen, bevor wir zu den komplizierteren oder schwereren Zeichen gehen, mit der schwangeren Frau. Ja? So, wer ist der Sohn in dieser Passage in Kapitel 12? Es ist ohne Zweifel Jesus Christus. Woher wissen wir das? Nun, wir schauen in Offenbarung 19, Vers 15. Wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, ihr könnt gerne aufschlagen und nachschauen. Hier wird uns von dem wiederkommenden Jesus Christus Folgendes gesagt. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Da haben wir es. Ja? Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr aller Herren. Von wem wird hier gesprochen? Der die Heiden mit eisernem Stabe weiden wird. Oder Heidenvölker wird es eigentlich gesagt. Jesus Christus. Ganz klar. Er ist der Könige, König der Könige und Herr aller Herren. Wenn wir in den weiteren Kontext gehen, dann entdecken wir Folgendes in Psalm 2. Das ist ein messianischer Psalm. Dort wird uns Folgendes gesagt in Versen 6 bis 9. Und das ist, was Gott selbst sagt. Und der Psalmist, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, schreibt es auf. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Was wird hier angesprochen? Das messianische Reich, das anbrechen wird. Ja? Jesus wird zunächst einmal hier auf dieser Erde für 1000 Jahre regieren. Im Alten Testament wird das ganz klar bezeugt. Und dann wird gesagt, Gott sagt, du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern. So, ist es für uns wirklich eine Frage, wer hier gemeint ist in Offenbarung 12? Eigentlich nicht. Es wird von Jesus Christus gesprochen. Ja? Es ist mit Sicherheit Jesus Christus, der Messias selbst, von dem hier zeichenhaft gesprochen wird oder von dem wir hier zeichenhaft lesen. Und wann war es gewesen, sagt mir das einmal, dass Jesus in den Himmel zum Thron seines Vaters entrückt wurde? Wann war das gewesen? Bei der Himmelfahrt. Sehr einfach für uns, Apostelgeschichte 1. Ja? Dort wird uns erzählt oder wird uns gesagt, wie Jesus von einer Wolke in den Himmel aufgehoben wurde. Und übrigens, und das ist faszinierend zu lesen, das Wort entrückt, schaut einmal in Kapitel 12, der Sohn wurde entrückt, ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Das Wort, dasselbe Wort finden wir auch in Apostelgeschichte 1, Vers 9. Wenn davon gesprochen wird, dass Jesus in den Himmel emporgehoben wurde, dasselbe Wort finden wir übrigens in 1. Thessalonicher 4, Vers 17, wenn von der Entrückung der Gemeinde gesprochen wird. Es ist dasselbe Wort, harpazo, entrückt, ja, weggerissen eigentlich. So, wer immer, und solchen Menschen bin ich schon begegnet, ja, ich bin solchen Menschen begegnet, die sich Christen nennen, aber die an die Entrückung nicht glauben. Sie haben ein großes Problem. Das Wort wird in der Bibel gebraucht, sehr oft sogar gebraucht. Der Hinweis wird gegeben, dass die Gemeinde entrückt wird. Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt. Und da gibt es Unterschiede, aber das ist nicht ein zu großes Problem. Aber von der Entrückung wird gesprochen, unter anderem auch im Zusammenhang des an Jesus. Ja? So, der Sohn in Offenbarung 12 ist niemand anders als Jesus Christus. Wie ist das mit dem roten Drachen? Wer ist das? So. Wir schauen in den nahen Textzusammenhang Offenbarung 12, Vers 9. So, selbe Kapitel, dasselbe Kapitel 12. Wir springen ein bisschen vor zu Vers 9. Wir lesen Folgendes. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführte. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen, davon sprechen auch die Verse, hier, wenn zeichenhaft von dem roten Drachen gesprochen wird, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Aha, hier wird uns die Erklärung gegeben. So, wenn wir dann zum 20. Kapitel gehen, der Offenbarung, dann finden wir Folgendes in Vers 2. Noch einmal die Bestätigung, dass, ja, das Zeichen des roten Drachen spricht von dem Feind Gottes, dem Satan. Kapitel 20, Vers 2 wird Folgendes gesagt. Und er, hier wird von einem Engel gesprochen, er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. So, damit wir das auch wirklich mitkriegen, wer hier gemeint ist, wird noch einmal erklärt. Es ist tatsächlich der Teufel und der Satan, den der Engel nimmt und er bindet ihn für 1000 Jahre. So, der rote Drache in unserem Text ist niemand anders als der Feind Gottes, der in seinem Rauswurf, sage ich mal, aus dem Himmel einen Drittel aller Engel mit sich verführt hat. Er hat diese Engel dann auf die Erde geworfen, damit sie allerhand Unfug anstellen mit den Menschen. So, das ist das zweite Zeichen, das uns in der Bibel sehr unmissverständlich, eigentlich sehr klar erklärt wird. Der rote Drache ist Satan selbst. Wer ist nun aber die schwangere Frau, dem Text nach? Ja. Nun, wir schauen in den nahen Zusammenhang, wir lesen das Kapitel 12 und sehen, dass uns nicht erklärt wird, wer die Frau ist. Wir schauen in den weiteren Zusammenhang der Offenbarung und wir finden diese Zeichen, so viel mir bewusst ist, auch nicht. So, wir müssen in den weiteren Zusammenhang gehen und schauen, was die Bibel dazu sagt, wer hier eigentlich zeichenhaft angesprochen wird. Und hier möchte ich uns auf eine Stelle aufmerksam machen, in 1. Mose 37, Vers 9. Und hierbei geht es um den Traum des 17-jährigen Josef. Hören wir einmal, was gesagt wird. Er hatte aber noch einen anderen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt. Josef war ein Träumer. Und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. So, wir brauchen eigentlich nicht rätseln und fragen, was meint er, weil sein Vater Jakob selbst genau weiß, was sein Sohn geträumt hat und dann aber auch Folgendes sagt, ermahnend an seinen Sohn. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, seinen Traum, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Hört genau hin. Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? So, wen repräsentiert die schwangere Frau als Zeichen in unserem Abschnitt? Sie repräsentiert das ganze Volk Israel. ist nicht die Gemeinde. Das haut vorne und hinten nicht, wenn Menschen sagen, es ist die Gemeinde. Die Gemeinde hat nie Jesus Christus hervorgebracht. Jesus hat die Gemeinde hervorgebracht. Und außerdem wird in der Heiligen Schrift gesagt, dass die Gemeinde was ist? Eine reine Braut. Wie kann eine reine Braut schwanger sein? Es haut nicht hin. Das Volk Israel ist gemeint. Überlegen wir einmal. Der Messias sollte der Verheißung Gottes nach ein Nachkomme Abrahams durch Isaak sein. Das heißt, er musste ein Hebräer sein. Nicht nur das. Die Verheißung Gottes an den König David erklärt, dass der Messias aus dem königlichen Stamm Juda kommen sollte und als ein jüdischer Mann, also ein jüdischer Mann sein muss, aus dem Hause Davids. So, wo wurde Jesus geboren? In Bethlehem. Wo liegt Bethlehem? In Juda. Wir sagen Judäa. Und er wurde von wem geboren? Von einer jüdischen Jungfrau, die ein Nachkomme des Königs Davids war. So, heute könnt ihr noch die Stadt Bethlehem besuchen, wenn ihr das machen wollt. Es ist allerdings sehr gefährlich, das wissen wir, weil die Stadt sich unter der palästinensischen Aufsicht befindet. So, Jesus war ein jüdischer Mann. Und deshalb sagt Jesus zum Beispiel auch, wir erinnern uns an die Begebenheit an dem Jakobsbrunnen, sehr interessant, mit der Samariterin. Er sagt Folgendes zu dieser Frau: Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Und dann sagt Jesus was? Denn das Heil kommt aus den Juden. Richtig. So. Nachdem wir also diese Zeichen erklärt haben, ja, es wird hier von Israel gesprochen, als allererstes. Es wird von Satan gesprochen, es wird von Jesus gesprochen. So, was wird uns durch diese Zeichen nun erklärt? Was wird uns gesagt? Ihr Lieben, in diesen ersten Versen des 12. Kapitels wird uns die Weihnachtsgeschichte erzählt aus der Perspektive der Engel. Der Messias, Jesus Christus, wurde in der Stadt Bethlehem in Israel von einer jüdischen Frau Maria geboren. Das ist der historische Bericht dessen, was wir zeichenhaft in diesem Kapitel finden. Uns wird also erklärt in diesem Zeichen, ja, dass hinter diesem historischen Bericht, so eine andere Welt des Geistes existiert, und uns wird erklärt, was in dieser Welt des Geistes stattgefunden hat. Das, was unseren Augen verborgen ist, das erklärt uns Kapitel 12. Das hat tatsächlich stattgefunden in der Welt des Geistes, als Jesus geboren wurde. Satan wollte unter allen Umständen das Kommen des Messias Jesus Christus verhindern. Und hier sehen wir noch einmal, dass Satan nicht allwissend sein kann, noch dass er in die genauen Pläne Gottes eingeweiht ist. Und auch wenn er die biblische Prophetie kennt, sehr gut kennt, und auf die Ankunft des Messias auch gewartet hat, darum wusste, ja, um diesen dann zu beseitigen, kommt er doch etliche Jahre zu spät. Auch das ist sehr, sehr interessant festzustellen. Erst als die Weisen aus dem Morgenland beim König Herodes auftauchen und diesem ansagen, wen sie suchen, nämlich den König der Juden, dessen Stern sie gesehen haben in ihrem eigenen Land, gebraucht Satan eben diesen Herodes, um alle Männlichen des Ortes Bethlehem abzuschlachten, die 2 Jahre und jünger waren. Versuchte Satans, den Messias zu beseitigen. Und mit Sicherheit war Herodes von Satan besessen und auch getrieben. Und überlegen wir einmal, übertragen das, was wir jetzt gehört haben, in das Heute. Wir haben heute Politiker, die genau das auch machen. Sie schlachten die Ungeborenen ab und sie machen das sogar zu einer Plattform ihrer Partei, um Wähler zu gewinnen. Stellt euch mal vor. Stellt euch das einmal vor. Und das muss uns als Christen eigentlich auch wachrütteln, in welcher Zeit wir uns befinden. Die Bibel erklärt uns, dass Gott selbst seinen Sohn Jesus Christus bewahrt hat, indem er einen Engel geschickt hat, der mit Josef und Maria gesprochen hat und sie gewarnt hat, sodass sie nach Ägypten fliehen konnten, bevor Herodes diesen dämonischen Plan ausführen konnte. Wir wissen ebenso, ja, dass diese Angelegenheit mit Herodes, dass das, was er versucht hat, aufgrund dessen, dass er von Satan getrieben wurde, den Messias zu töten, das war nicht der einzige Augenblick, wo er das versucht hat, wo der Feind Gottes versucht hat, den Messias zu töten. Später tat er es auch. Erinnern wir uns an die Versuchung Jesu. Satan begegnet Jesus und sagt ihm, springe von der Zinne des Tempels. Es war keine Vision. Er hat ihn auf die Zinne des Tempels mitgenommen, ihn dahingestellt. Das ist der höchste Punkt, so viel ich gelesen habe, ich weiß es nicht, des Tempels gewesen. Und er sagt, spring runter, Gott wird dich bewahren. Es versucht, den Messias zu töten, mit Sicherheit. In Johannes, im Bericht des Johannes, wird uns berichtet, dass Jesus an zwei Stellen, ja, in der Gefahr stand, gesteinigt zu werden. Und die Leute konnten, die haben schon die Steine gehoben, aber sie konnten nicht werfen. Jesus ging durch es. Seine Zeit ist noch nicht gekommen. Und erst als Jesus seinen Dienst vollendet hat, hat er dann sein Leben freiwillig geopfert für die Sünden der Menschen, damit wir das Heil haben können. Das Kreuz von Golgatha, ihr Lieben, die Auferstehung, die Himmelfahrt des Messias Jesus Christus ist der größte Sieg Gottes über die Sünde, den Tod und der Teufel. Und genau das, den Teufel, und genau das hat Satan versucht zu verhindern. Das Kommen des Messias, und das ist ihm nicht gelungen. Er hat versucht, das zu verhindern, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Das ist ihm nicht gelungen. Seine erste Strategie hat nicht funktioniert. Jesus ist gekommen. Jesus hat das Heil bewirkt, sodass wir es haben können. Wir müssen uns natürlich fragen, war das das erste Mal, dass Satan versucht hat, das Kommen des Messias zu verhindern? Erst nachdem mit dem Messias Jesus Christus geboren wurde? Natürlich nicht, natürlich nicht. Das ganze Alte Testament spricht eben auch darüber, dass Satan es immer wieder versucht hat, das Kommen des Messias zu verhindern. Und das fing schon mit Seth an, der Adam und Eva geboren wurde, nachdem der ungerechte Kain den gerechten Abel erschlagen hat in 1. Mose 4. Satan gebraucht Kain, um Abel zu töten, weil er der Meinung war, dass der Messias aus der Linie des Abel kommen sollte. Woher wissen wir das? Schauen wir in die Schrift. Schaut einmal, was 1. Johannes 3, Vers 12 sagt. Könnt gerne aufschlagen. 1. Johannes 3, Vers 12. Das Wort Gottes sagt uns Folgendes. Wir sollen nicht sein wie Kain. Also Kain, der Abel erschlagen hat. Und dann wird Folgendes gesagt. Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Wer ist der Böse, der Heilige Schuldner? Es ist der Satan. Satan hat Kain gebraucht, um den Abel zu töten, weil er dachte, dass durch den Abel, durch den gerechten Abel, das ist die Messiaslinie, ich muss ihn umbringen. Und Gott hat Seth ins Leben gebracht durch Adam und Eva, und durch seine Linie wurde dann Noah geboren, ja, dessen Familie allein, wie es scheint, nicht verunreinigt wurde durch die Vermischung mit den gefallenen Engeln. Und deshalb wurde Noah und seine Familie vor dem Gericht, der die ganze Erde umfasst hat, ja, in der Sintflut. Nur diese Familie wurde bewahrt. Das war die Linie, die sich reingehalten hat als Menschen nach 1. Mose Kapitel 6. Denken wir weiter an die Bewahrung des Volkes Israel durch Josef. Ja, das Volk Israel wurde vor dem sicheren Hungerstod bewahrt, und Gott hat das alles wunderbar orchestriert, dass Josef nach Ägypten gekommen ist. Nicht nur das, dass er zum zweitwichtigsten Mann in diesem Reich wurde und dann ihm diese Träume auch gegeben hat, sodass das Land Ägypten angesichts der Hungersnot der ganzen Welt genug zu essen hatte, dass sie es an andere weitergeben konnte und konnten unter anderem auch an das Volk Israel. Denken wir an die Tötung der Säuglinge in Ägypten. Ja? Das war nichts anderes als der Versuch des Feindes Gottes, das Volk Israel auszulöschen, damit der versprochene Messias Gottes nicht kommen kann. Denken wir an die Geschichte mit der Königin Athalia, 2. Chroniker 22. Diese Königin hat fast alle männlichen Nachkommen des Königshauses David ermorden lassen und nur ein einziger Junge, eigentlich ein Baby, Es war noch ein Baby. Mit dem Namen Joas ist davon gekommen, weil er versteckt worden ist. Auch das war ein Versuch Satans, den Plan Gottes, dass der Messias, ein Nachkomme Davids aus dem Stamm Juda sein sollte, zu durchkreuzen. Wir können ebenso zurückgehen zu dem Buch Esther. Haman, mit Sicherheit vom Bösen ergriffen und gelenkt. Woran sehen wir das? Wir sehen das an seinem unnatürlichen, sage ich mal, Hass auf die Juden. Er wurde vom Bösen ergriffen und gelenkt und alles dran gesetzt, dass die Juden ausgerottet werden im ganzen persischen Reich. Also nicht nur in Persien als solches, sondern im ganzen persischen Reich. Wie pervers muss man sein, um sowas anzuordnen. Auch hierbei hat Gott sein Volk übernatürlich bewahrt, durch die Esther, interessanterweise, sodass der Messias tatsächlich dann, als die Zeit erfüllt war, kommen konnte. Und wisst ihr, ich denke, und das ist mein persönliches Verständnis, ich denke, dass diese Dinge, die ich erwähnt habe, es gibt noch mehrere, aber es reicht einmal, diese Dinge, wo wir ganz klar sehen, wurde Satan Menschen gebraucht, um Juden zu töten, nicht nur die Juden zu töten, sondern auch das Haus David auszurotten. Diese Dinge, die uns im Alten Testament erklärt werden, sie werden alle zeichenhaft in Kapitel 12, im Offenbarungsbericht, uns erklärt, durch diese Zeichen, die wir lesen und biblisch interpretieren. Einige Zeichen werden uns gesagt, aber hier wird uns praktisch das Ganze, was sich abgewickelt hat und was das Alte Testament auch berichtet im Zusammenhang des Volkes Israel, im Zusammenhang des Königshauses David, uns wird das hier zeichenhaft erklärt. In einigen Worten und nur mit einigen Zeichen. So, die erste Strategie des Feindes Gottes, das erste Kommen des Messias Jesus zu verhindern, ist kläglich gescheitert. Der Heiland Jesus Christus kam auf die Erde, genauso wie Gott es versprochen hat. Er lebte ein vollkommenes Leben zur Ehre Gottes, sodass er tatsächlich auch das vollkommene, sündlose Lamm Gottes sein konnte, das die Sünde dieser Welt getragen hat. Jesus Christus wurde von Gott, seinem Vater, am Kreuze von Golgatha gestraft für unsere Sünden, damit wir die Strafe Gottes nicht tragen und ertragen müssen, wenn wir in Buße unser Leben Jesus übereignet haben und dann auf der anderen Seite mit der Gerechtigkeit Jesu überkleidet werden. Wir leben nicht, dass Satan es nicht versucht hat. Er hat es immer wieder versucht zu verhindern, was ich eben angesprochen habe. Das Heil ist erhältlich. In Jesus Christus. Wir können das Heil haben, wenn wir in Buße uns Jesus Christus zuwenden. Aber auch hierbei schon erkennen wir diese wunderbare Wahrheit. Ja, Satan versucht, immer und immer wieder. Aber die Wahrheit bleibt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Das ist genau, was die Heilige Schrift sagt. Und ich lese, oder ich möchte uns die dritte Strophe dieses Liedes einmal vorlesen und uns damit auch ermutigen. In der dritten Strophe dieses Liedes, dass Jesus siegt, ist ewig ausgemacht, heißt es folgendermaßen. Ja, Jesus siegt. Wir glauben es gewiss. Wir wissen es gewiss, würde ich sagen, aber wir glauben es gewiss, ist gut. Und glaubend kämpfen wir, wie du uns führst durch alle Finsternis. Wir folgen Jesus dir, denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Gehören wir Jesus dem Sieger? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Gehören wir Jesus dem Sieger? Wissen wir um die Vergebung unserer Sünden? Leben wir im Gehorsam Jesus gegenüber? Wenn das die Realität ist in unserem Leben, ihr Lieben, dann sind wir eingeladen, zum Tisch des Herrn das Abendmahl zu feiern.